Liebe Geschwister und Freunde, schön wieder einmal in Weidenau zu sein. Siegen, Weidenau, klingt ganz gut eigentlich, musste ich zu Hause denken. Hat was mit Siegen zu tun, statt mit Unterliegen, ist ja auch das Thema heute Abend. Und dann führt uns der Herr auf eine Weide, auf eine grüne Aue und das auch noch mit Siegen verbunden, das klingt gut. Ich habe ein paar Bücher auf dem Büchertisch, aber nicht mehr so viele. Schwere Koffer kann ich nicht mehr tragen. Da ist also nur das Neue Testament in der Übersetzung, die ich von 1997 bis 2002 erarbeiten durfte. Hat mir viel Freude gemacht und ich habe auch viele gute Echos bekommen, auch über die Anmerkungen, die Erklärungen. Und mein Sohn Manfred, der da hinten immer saß, bis 1999, der hat ja auch so viel geschriftstellert und hat trotz geistiger Behinderung doch sehr interessante Sätze gemacht, auch Glaubenssätze. Und ein Buch über die Psalmen habe ich dabei und noch ein paar, die wenig kosten, der Mensch und die Welt der Engel und ist Christus wirklich auferstanden. Nun geht es heute Abend, ich hätte fast gesagt, ins Militärische, aber es geht um einen geistlichen Kampf. Es hat nichts mit den äußeren Kämpfen zu tun. Und ich möchte den Text eingangs vorlesen. Er steht im Epheserbrief im 6. Kapitel, ziemlich hinten am Schluss. Bevor Paulus seinen Epheserbrief beschließt, da macht er noch einmal deutlich, das Leben des Gläubigen ist Kampf. Vielleicht sind ja manche hier, die sagen, nö, ich habe keinen Kampf. Ja, wenn du im Ruhestand bist, hast du sowieso weniger Kämpfe, oder? Dann sind ja die Reibungsflächen schon mal weg, die man im Berufsleben hat. Der Ruheständler hat keine Kämpfe, keine Auseinandersetzung mit niemandem, Streit, oder? Ich habe schon welche kennengelernt, die haben auch noch ihre Kämpfe gehabt. Und dann gibt es natürlich geistliche Kämpfe, Kämpfe mit sich selber. Wir werden gleich noch einiges hören über die Front. Wo steht der Feind? Also ich möchte mal lesen aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Wir hörten schon, dass der Epheserbrief der reifste aller Paulusbriefe ist. Der reifste, und der Professor Michaelis hat geschrieben, den könne also wirklich kein anderer als Paulus verfasst haben. Es gibt ja immer wieder Ausleger und Kommentatoren, die dauernd an der Verfasserfrage herummachen. Ja, ist das von Paulus? Von wem ist das? Ein lieber Bruder, wirklich ein lieber Bruder, sagte mir mal, naja, wenn der Epheserbrief nicht von Paulus ist, das macht mir auch nichts aus. Es ist sowieso vom Heiligen Geist. Aber den Satz möchte ich so nicht unterschreiben. Denn wenn der Epheserbrief nicht von Paulus wäre, dann müsste ich ja den lieben Geschwistern Folgendes sagen. Liebe Geschwister, wenn ihr den Epheserbrief lest, das erste Wort, das stimmt nicht. Das erste Wort ist schon mal gelogen, aber alles andere ist Wahrheit. Da käme ich mir sehr komisch vor, wenn ich sagen müsste, das erste Wort stimmt nicht, auf die übrigen Worte könnt ihr euch verlassen. Ach nein. Und da bin ich dankbar, wenn ein Theologe auf seine Art auch einmal bestätigt, was uns eigentlich ohnehin klar ist, hier redet Paulus. Hier fasst er in einer einzigartigen Reife zusammen, was ihm nach und nach immer deutlicher vom Herrn enthüllt wurde. Und ich freue mich schon darauf, dass ich dann gelegentlich anfangen darf, so der Herr es erlaubt, den Epheserbrief für Gnade und Herrlichkeit auszulegen. In der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit bin ich dabei, die Botschaft des Paulus, die verschiedenen Briefe in der Reihenfolge ihrer Entstehung, schwerpunktartig zu erläutern. Und der Römerbrief soll in diesem Jahr zu Ende geführt werden. Ein Schriftleiter, der lebt schon immer ein bisschen in der Zukunft und in den 6 Heften des folgenden Jahres, was kommt, 2005, dann sollte der Epheserbrief ausgelegt werden, 2006, der Kolosserbrief, so Gott will und es gelingen lässt. Aber ich freue mich auf diese Arbeit. Irgendwann im Sommer geht es dann da dran, so der Herr will. Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels, die Methoden des Diabolos bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, Kosmokratoren heißen die, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis. Oder eine andere griechische Handschrift hat geschrieben, die Kosmokratoren der Finsternis dieses Äons, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. So, so, da gibt es also Geister der Bosheit, nicht etwa in der Hölle oder auf der Erde, sondern in der Himmelswelt. Das ist ja für wahr erstaunlich. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die Ganzrüstung, Panoplia, ein Wort im Griechischen, die Ganzrüstung, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also gläubige Christen befinden sich nicht auf einem Spielplatz, sondern auf einem Kampfplatz. Manchmal hat man ja den Eindruck in der heutigen Spaßgesellschaft, die bis in die Kirchen hinein sich breit macht, man sei auf einem Spielplatz und man habe nichts Eiligeres zu tun als alle möglichen Späße. Wir sind auf einem Kampfplatz. Es ist Kriegszustand. Geistlicherweise ist ein Kampf. Und das allererste, was Paulus uns nun hier sagt, ist, bitte kein Kampf in der eigenen Kraft, nicht in der eigenen Kraft. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist Absage an die eigene Kraft, Absage an die eigene Stärke. Nur in ihm können wir siegen. Und auch keine eigene Rüstung. Wir müssen also nicht einen Rüstungsbetrieb aufmachen und uns die Waffen mal selber schmieden, die wir für richtig halten, sondern es ist seine Waffenrüstung, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Es ist eine erprobte Rüstung. Der Herr Jesus selber hatte ja, als er auf Erden war, zu kämpfen und hat auch diese Waffen benutzt, zum Beispiel das Wort Gottes. Und wenn der Teufel das nachmachen wollte und auch eine Bibelstelle zitiert hat, es steht geschrieben, dann hat der Herr Jesus wie geantwortet? Wiederum steht geschrieben. Und dazu sollte man dann seine Bibel ein bisschen kennen, sonst fällt Ihnen das nicht ein, das wiederum steht geschrieben. Betont wird hier, ich sagte schon, die Ganzrüstung, die Panoplia. Wir sollen die Ganzrüstung nehmen, Vers 13 und Vers 11. Ganzrüstung. Nicht also sollen wir uns Teile heraussuchen. Es ist in der Bibel zu unterscheiden, was sollen wir als Ganzes haben und wo brauchen wir nicht unbedingt alles zu haben. Das muss man schon unterscheiden. Bei den Gnadengaben des Heiligen Geistes, da müssen wir nicht jede einzelne Gabe haben, sondern da sagt der Paulus klar, in 1. Korinther 12 und 14, der eine hat das, der andere hat das. Du musst nicht alle Gnadengaben haben, kannst sie gar nicht haben, sei treu mit dem, was der Herr dir anvertraut hat. Anders ist es bei der neunfachen Geistesfrucht von Galater 5, 22. Ich habe jetzt einige Geburtstagsbriefe geschrieben zu Hause, weil im März haben so viele in unserer Familie Geburtstag. Und das habe ich gestern gemacht. Da war auch ein Enkel dabei. Der ist wohl ungefähr jetzt 26 Jahre oder 25. Ja, da müsste ich erst rechnen, aber das will ich jetzt nicht anfangen. Jedenfalls um die 25 und studiert Medizin in Tübingen. Und ich habe ihm geschrieben, was soll ich dir wünschen für dein neues Lebensjahr? Weisheit, Kraft, Freude, Stärke. Ach, ich wünsche dir die ganze neunfache Geistesfrucht von Galater 5, 22. Schau's mal an. Das ist aber nicht schlagartig zu haben, das braucht Zeit. Ich gebe dir 3 Jahre für das Wachsen zunächst einmal der Waffenrüstung der Geistesfrucht von Galater 5, 22. Damit es ein bisschen konkret wird, habe ich ihm mal 3 Jahre gegeben, aber das geht vielleicht auch länger. Und wenn wir 30 Jahre in dem Glauben stehen, ist dann die Geistesfrucht schon recht kräftig zur Entfaltung gekommen. Ich habe mich selber, wo der Winter so kalt war und so dunkel und man manchmal ein bisschen Schmerzen hat, und dann habe ich mich selber daran erinnert, du vergiss nicht, der zweite Teil der Geistesfrucht von Galater 5, 22, da kommt gleich die Freude. Gott will uns Freude geben, Gott will uns Frieden schenken, das kommt noch vor allen anderen 6 Stimmen. Nach der Liebe Gottes, aus der alles herauswächst in Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede. Also sollte die Freudigkeit, nicht kalter Intellektualismus und kalte Rechthaberei, sondern eine gewisse Freudigkeit, auch wenn man kein zweiter Adolf Heller ist, aber eine gewisse Freudigkeit, und die ist dann besonders glaubwürdig, wenn wir es vielleicht gar nicht so leicht haben auf unserem Weg, wenn vielleicht Krankheitsnot oder alles Mögliche da ist, Einsamkeit, und wenn dann Geschwister noch eine Freudigkeit ausstrahlen, das ist Zeichen der Echtheit. Das ist Zeichen der Glaubwürdigkeit, und heute wird auch überall geschrien, bitte glaubwürdig, glaubwürdig, in der Politik, in der Wirtschaft, überall, wo sind die Glaubwürdigen? Ja, wollen wir mal bei uns selber anfangen. Vielleicht schenkt es uns der Herr Liebe, Freude, Friede. Aber nun will ich ja nicht über Galater 5, 22 predigen, sondern über die Ganzrüstung. Also es gibt Dinge, da brauchen wir nicht alles haben, sondern nur das eine oder das andere. Gnadengaben. Aber die Geistesfrucht ist eine neunfache Frucht. Da sollen wir uns nicht das eine andere raussuchen. Und auch hier nun, bei der Waffenrüstung, sollen wir die ganze Rüstung nehmen. Und für die Älteren habe ich noch einen Trost bereit. Also es sind hier 7 Stücke. 6 Stücke werden dargestellt in der Rüstung eines römischen Legionärs. Und das Gebet können wir als 7. noch hinzunehmen, was in Vers 18 erwähnt ist. Lendengurt der Wahrheit, Brustbahne, Panzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, Schild des Glaubens als 4., Helm des Heils als 5., Schwert des Geistes als 6. und das Gebet als 7. Wenn nun jemand sagt, ach, das soll ich anziehen, jeden Tag neu, ich bin schon älter, 7 Stücke, das kann ich nicht alles behalten, oh Herr, wenn ich jetzt 3 davon vergesse oder eines vergesse, dann bin ich verwundbar. Dann habe ich doch einen Trost bereit, der steht in Römer 13, Vers 14. Da steht, wir dürfen einfach den Herrn Jesus Christus anziehen im Glauben und in ihn einhüllen, in ihm geborgen sein. Römer 13, Vers 14. Und wenn wir in ihm sind, ihn angezogen haben, wie Paulus das da ausdrückt, zieht den Herrn Jesus Christus an, dann sind wir auch mit der Waffenrüstung bekleidet, denn im Grunde ist das alles ja er. Er ist ja die Wahrheit. Er ist ja der Logos, das Wort. Er ist ja unsere Gerechtigkeit. Das läuft ja alles hinaus auf die Person Jesu. Das nur für diejenigen, die 7 Stücke sich nicht mehr so gut merken können. Aber im Übrigen, nehmt die Ganzrüstung Gottes. Und das will ich ein bisschen illustrieren. Wenn wir nämlich nur uns ein paar Stücke heraussuchen von diesen 7, und dann sind wir doch sehr verwundbar. Also, es könnte jemand sagen, ich habe Glauben habe ich, Aber ein Gebetsleben führt er nicht. Dann fehlt doch etwas. Oder ein anderer würde sagen, doch, Gebetsleben gibt es bei mir. Viel beten, aber ohne das Wort. Er hat nicht das Wort, was ja hier auch genannt wird. Wenn man noch so viel betet, aber keinen Wert legt auf das Wort Gottes, das ist schlimm, das ist schlecht. Von Professor Streuter habe ich mir den Spruch gemerkt, E.F. Streuter, 1846 bis 1922, der hat einmal dazu gesagt, wie viel wird gebetet, geschrien, gerungen, wie wenig Erhörung geschieht. Warum? Weil wir meinen, Gott müsse zuerst auf uns hören. Und er besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören, dann hört er uns. Oh, das ist ein sehr wahres Wort. Und das sollten sich manche merken, die meinen, wenn ich viel ringe, bete, schreie, kämpfe. Gott sagt, das nützt alles nichts. Hör, werd erstmal ganz still und hör mal, was ich dir zu sagen habe. Das ist ein bisschen wichtiger als das, was du mir sagst. Wir dürfen ihm alles sagen, auch jede Kleinigkeit. Ich bin auch manchmal daran, mich vor Gott zu entschuldigen. Herr, jetzt komme ich schon wieder damit an. Du weißt ja, ich habe das jetzt schon so oft gesagt. Entschuldige, aber wo soll ich denn mein Herz ausschütten, außer bei dir mit Erfolg? Und wo soll ich Gebetserhörung finden, wenn ich bei dir? Wir dürfen ihm alles sagen, was das Herz bewegt. Aber bitte, das ist kein Ersatz für das Hören auf sein Wort. Schon in den Sprüchen 28, Vers 9, da steht ja geschrieben, wer sein Wort abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Von dem will Gott gar kein Gebet. Du hör erstmal, was ich dir zu sagen habe. Dann erst nehme ich dein Gebet auch ganz ernst. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes. Hören des Gesetzes. Wie viel mehr gilt es auf dem Boden des Evangeliums? Also, der eine könnte sagen, ich habe Glauben, aber er betet nicht. Ein anderer betet, aber er hört nicht das Wort. Ein dritter sagt, doch, das habe ich beides. Ich habe Wort und ich habe auch Gebet. Aber er hat den Lendengurt nicht umgebunden, die Wahrheit. Wenn einer nicht ein Mensch der Wahrheit ist, mit Lüge und Heimtücke arbeitet, nicht wirklich wahrhaftig vor Gott, vor sich selbst und den anderen, dann fehlt ihm Entscheidendes. Oder ein anderer ist gerecht, aber faul. Er hat den Brustpanzer, aber keine Schuhe angezogen. Das wäre seltsam, wenn ich hier ohne Schuhe erschienen wäre. Gerecht, aber faul. Also wenn einer zum Beispiel sagen würde, ach nein, was soll man noch evangelisieren, der Herr wird alles schon richtig machen. Wir wollen gerne uns gebrauchen lassen, um Gottes Wort irgendwie weiterzutragen, wie es uns gerade möglich ist, durch Schriften oder Bücher oder persönliches Zeugnis oder Kassetten oder Einladungen oder indem man das Telefon in Bewegung setzt. Es gibt schon Möglichkeiten, lass dir's zeigen. Du musst ja keine Evangelisationsansprache halten, aber Menschen irgendwie heranführen zum Wort. Oder ein anderer nimmt das Wort, aber er hat den Helm nicht auf. Der ist ja für Motorradfahrer Pflicht. Den Helm. Und unter dem Helm könnte man nach 1. Thessalonicher 5 besonders das Wort der Hoffnung verstehen. Ich wollte damit deutlich machen, Ganzrüstung, Ganzrüstung. Nun, bevor wir an die einzelnen 7 Teile herangehen, ist ja eines noch wichtig in jedem Kampf. Wo ist der Feind eigentlich? Wo steht der Feind? Wo und wie bewaffnet ist der Feind? Und wo ist der Feind nicht zu finden? Unser Kampf, sagt Paulus, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also da sagt er schon mal, wo der Feind nicht ist, Fleisch und Blut. Ein Mensch, der uns ärgert, das ist nicht der eigentliche Feind. Wir selber, das eigene Fleisch und Blut, das ist auch nicht der eigentliche Feind. Sieh nicht in Menschen den eigentlichen Feind. Oder das eigene Fleisch und Blut, da könnte man ja in einen Selbsthass hineinkommen, das ist für manche eine Gefahr, da verläuft nicht die eigentliche Front, sondern da ist noch ein anderer. Ich werde auch morgen früh darauf zurückkommen, von Epheser 2 her. Die Listen und die Methoden des Feindes, Hier wird uns also gesagt, dass wir bestehen sollen gegen die Listen oder Methoden des Diabolos. Ja, in der Bibel hat alles eine persönliche Spitze. Da gibt es nicht nur das Gute und das Böse, sondern der Gute und der Böse. Alles läuft persönlich zu. In der Wüstenversuchung sind sie aufeinander geprallt, Jesus und Satan. Und der Teufel hat listige Methoden. Und weil ja zurzeit so vieles in der Welt geschieht und so viele ungute Entwicklungen, die will ich jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, sonst würde ich ja die ganze Stunde reden über Politik und Wirtschaft und Terrorismus, das ist aber nicht mein Thema. Weil wir so viele ungute Entwicklungen haben, die sich häufen, da dachte ich wirklich öfter in letzter Zeit an Offenbarung 12, Vers 12. Sie wissen ja wahrscheinlich, was da steht. Offenbarung 12, Vers 12. Nämlich, wehe der Erde und dem Meer, der Diabolos ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, großen, bösen, teuflischen Mut. Da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, nur noch eine kurze Zeit, also muss er schnell noch ausrichten, was irgend er kann auf allen möglichen Gebieten. Die Listen des Teufels, er hat viele Gesichter, er kann auf verschiedene Art und Weise arbeiten. Diabolos bedeutet ja Verleumder oder Durcheinanderwerfer. Verleumden ist eine Lieblingsbeschäftigung des Teufels. Paulus warnt ja auf einmal die Geschwister und uns persönlich, wir sollen keine Diaboloi, keine Verleumder sein, dann wandeln wir auf den Spuren des Teufels. Prüfen ist was anderes. Manchmal muss man auch mal urteilen, ein Urteil fällen. Das muss man schon und prüfen. Aber hintenrum heimlich verleumden, das ist nicht so gut. Der Teufel macht das als Lieblingsbeschäftigung. Er verleumdet Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Er verleumdet Gott bei den Menschen. Das sehen wir schon beim Sündenfall in 1. Mose 3. Sollte Gott gesagt haben, er hat euch nur deshalb verboten, von der Frucht des Baumes zu essen, weil er eines nicht will, ihr würdet sein wie Gott. Und das Schönste und Größte, das könnt ihr euch natürlich nicht. Das Umgekehrte ist die Wahrheit, das Umgekehrte. Wenn es erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein. Liebe Eva, du musst schon selber sorgen, dass du zu was kommst. Da ist keiner, der für dich sorgt. Du kannst nicht meinen, dass ein Gott für dich sorgt. Und der Pfeil, der hat sie getroffen in ihr Herz. Und dann kam die Sünde in die Menschheit und der Adam auch. 1. Mose 3. Sind das vielleicht Töne, die man auch in unserer Zeit finden kann? Du musst schon selber suchen, dass du zu was kommst. Da ist kein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Er gönnt dir nichts, niemand gönnt dir was. Setz dich selber durch, gebrauch die Ellenbogen. Du musst dich allein auf dich verlassen. Ja, das sind auch sehr moderne Töne. Der modernen Emanzipation von Männern oder Frauen. Er verleumdet Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Das sehen wir ja in Hiob 1 und 2, wie er wiederum die Menschen, in dem Fall den Hiob, bei Gott verleumdet. Gott brüstet sich seines Knechtes Hiob und dessen Frömmigkeit. Ha, sagt der Teufel, der ist ja nur deshalb fromm, weil und solange es ihm gut geht, lass mich mal an ihn heran, dann wirst du sehen, die Frömmigkeit ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Das probieren wir und er darf an ihn heran. Aber Gott setzt ihm jedes Mal genau die Grenze, bis hierher und nicht weiter darfst du an ihn heran. Beim ersten Mal heißt es, du darfst ihm alles nehmen, was er hat, aber ihn selber darfst du nicht antasten. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann kommt die zweite Versuchung, du darfst auch an ihn selber heran, ihn mit Krankheit schlagen, doch schone seines Lebens. Und immer noch hält hier fest an der Frömmigkeit. Der Teufel verleumdet gern. Er kann daherkommen als Schlange oder Löwe oder fromm getarnt als Lichtsengel, besonders gefährlich für die Frommen, 2. Korinther 11, Vers 4. Er betreibt seine eigene Leugnung. Wenn man ihn karikiert und sich lustig macht, da freut sich der wahre Teufel. Dann wird er nicht wirklich ernst genommen. Er hat auch ein bisschen eine Bibelkenntnis. Das sehen wir in Matthäus 4, wo er das zitiert aus dem 91. Psalm. Ein bisschen Bibelkenntnis hat er. Aber wenn ein lieber Bruder einmal geschrieben hat, der Teufel kennt den Plan Gottes sehr genau, dann würde ich das nicht so aussprechen. Den Satz kann ich mir nicht zu eigen machen. Nein, nein, der Teufel kennt auch den Plan Gottes nicht genau. Das begreift er doch gar nicht. Und die Ziele Gottes kann er nie und nimmer in seine Verblendungen, Hass und Finsternis fassen, die Ziele Gottes. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis, steht mal bei Hiob irgendwo. Nein, er kennt die Bibel nicht genau, aber ein paar Sprüche kennt er schon und er kann sie dann falsch anwenden auf ein falsches Zeitalter, so wie er bei dem Herrn Jesus ein Wort genommen hat, das für seine Herrlichkeit gilt und hat es für die Niedrigkeit genommen, dass sein Fuß auch nicht an einen Stein stoßen könne, dass niemand ihn antasten könne, die Engel tragen ihn und er wird rundherum bewahrt. Also falsche Anwendung natürlich der Bibel. Mal übt er Druck aus durch Menschen, antichristliches Weltreich, Offenbarung 13, mal gibt es Imitation von Zeichen und Wundern, mal gibt es theologischen Liberalismus, mal gibt es eine Vollmacht des Hasses wie bei Hitler, mal gibt es falsche, missbrauchte Freiheit und Toleranz. Ich will morgen früh darüber noch was sagen, über die falsche Freiheit. Also wir sehen, er kann mit ganz verschiedenen Mitteln arbeiten. Und dann hat er noch ein Heer böser Geister zur Verfügung. Ja, dass das Böse sich gewaltig ausdehnt in unserer Zeit, das merken wir ja. Und manchmal fragt man sich, wie können Terroristen nur so etwas machen? Dass man einfach hunderte unschuldiger Menschen umbringt, wie jetzt in Spanien. Egal, Frauen, Kinder, alt, jung, krank, gesund, egal, Hauptsache es gibt viele Tote. Wie kann man solche Gedanken fassen und das dann im Einzelnen planen und vorbereiten? Da stecken Mächte dahinter. Es gibt Gewalten und Mächte und Kosmokratoren der Finsternis und Geister der Bosheit, die bis zum endzeitlichen Sturz des Satans sogar noch in unteren Bereichen der Himmelswelt Möglichkeiten des Zugangs haben, so wie es ja himmlische Ratsversammlungen gibt. Da müssen wir einmal 1. Könige 22 lesen. Bruder Heller hatte mal seinerzeit einen sehr schönen Artikel geschrieben. Ich hatte ihn vor ein paar Jahren noch einmal in Gnade und Herrlichkeit hineingenommen, dass die Linke und Rechte im Himmelsparlament, da geht es zu wie in einem Parlament, Regierungspartei und Opposition. Da müssen Sie dann mal lesen, 1. Könige 22, die Verse 19 bis 23. Da benutzt Gott sogar Leute von der Opposition, denen erlaubt er irgendwas zu machen, das Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Adolf Heller hat gesagt, die Rechten, das sind die gehorsamen Ja-Sager, die Linken, das sind die bösen Nein-Sager. Wir wollen das nun nicht eins zu eins auf unser Parlament übertragen. Jedenfalls, da gibt es ein Rechte und eine Linke, da gibt es Heilige und Unheilige. Wer will den Ahab betören? Ich brauche im Moment ein Gerichtswerkzeug, sagt Gott. Und da ist ein Lügengeist, der meldet sich. Das kann ich gut machen, also mach's. Oh, was sind das für Dinge von unserem Gott? Regierungspartei und Opposition. Noch ist Gott nicht alles in allem. Noch haben wir diese Spannung. Noch tobt dieser gewaltige Kampf. Weltreich, Gottesreich, Linke, Rechte. Ja, da könnte einem ja Angst werden, wenn man da nun liest, diese Mächte, Gewalten. Und ich habe auch schon Geschwister kennengelernt, die haben sich in eine falsche Angst hineinbringen lassen. Die sehen überall, ich will nicht sagen Gespenster, aber die sehen überall die bösen Geister am Werk, was zum Teil ja auch stimmen mag. Aber wenn man nur in diese Richtung denkt, dann ist es ganz falsch und ganz gefährlich. Von Karl Barth, dem Theologen Karl Barth, soll der Satz stammen, diese Mächte verdienen nur einen kurzen, scharfen Blick. Im Übrigen sehe ich sie im Osterlicht. Und wegen dem Satz hat man den Karl Barth auch angegriffen, er würde die Welt der Finster nicht ernst genug nehmen. Diese Mächte verdienen nur einen kurzen, scharfen Blick. Im Übrigen sehe ich sie im Osterlicht. Ich muss aber sagen, dass mir doch dieser Gedanke auch gefällt. Nur nicht zu lange aufhalten. Ich habe einmal in jungen Jahren den Fehler gemacht, das ist aber wirklich schon lange her. Da wurde ich eingeladen, irgendwo zu sprechen, Thema der Teufel. Das habe ich nur einmal gemacht, kein zweites Mal. Nicht, weil ich etwa hätte Anfechtungen bekommen oder was, sondern weil ich dachte, du tust ihm zu viel Ehre an. Du hast nicht Satanologie zu verkündigen, sondern Theologie und Christologie, also das von Gott und Christus zu reden und nebenbei auch mal vom Satan. Wie auch heute Abend jetzt, aber die Hauptsache auch heute Abend ist nicht der Teufel, sondern der, der ihn besiegt. Aber es ist gut, wenn wir gelegentlich natürlich auch die Front kennen und den Feind kennen. Nur nicht, dass wir einseitig in diese Richtung nur schauen. Als ich noch im Buchhandel tätig war, da wusste ich auch, es gibt gewisse Verlage, da erscheinen eine Menge Teufelsbücher, christliche Verlage, natürlich gegen den Teufel, nicht für ihn, gegen den Teufel. So arbeitet der Teufel in Amerika. Und da gibt es wieder eine neue Satanologie. Und da gibt es wieder eine schreckliche Richtung. Darüber ein Buch. Und ich habe schon öfter gesagt, wenn du dann beispielsweise ein ganzes Winterhalbjahr nur Teufelsbücher liest, gegen, nicht für, dann kommst du innerlich trotzdem nicht weiter. Ich muss nicht ganz genau wissen, wie der Teufel in Asien, in Amerika oder da und da arbeitet. Manche Leute vielleicht von Berufswegen als Sektenforscher oder als Forscher für okkulte Dinge, ja, die müssen sich genauer beschäftigen, aber normalerweise müssen wir das nicht. Und ich habe schon gesagt, das klingt ein bisschen nach Werbung, dann kauft euch doch lieber Bücher vom Paulus Verlag oder das Neue Testament von Schumacher, da geht es positiv zu, statt dass man den ganzen Winter lang Teufelsbücher liest. Also im Paulus Verlag, da haben wir doch mehr Bücher in Heilbronn über Gott und Christus, Heilsplan, Prophetie. Darum geht es. Also nicht zu lange aufhalten, wie ja auch Paulus nicht den ganzen Epheserbrief vom Teufel spricht, sondern eben hier am Ende. So, nun könnte uns doch ein bisschen Angst geworden sein. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen Mächte, gegen Kosmokratoren der Finsternis dieses Äons, gegen Geister der Bosheit, die sogar von der Himmelswelt aus sich in Lichtgestalten verkleidet auf den Weg machen. Da brauchen wir die ganze Waffenrüstung. Oh Herr, wie soll ich denn dagegen ankommen? Da ist es ausgerechnet der Jakobus, der uns tröstet. Ausgerechnet Jakobus, der sagt ein wunderbares Wort in Kapitel 4, Vers 7 und nimmt uns alle Angst. Der sagt ganz einfach, ein kühnes Wort, Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Diabolos, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ach was, so einfach geht das? Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen? Aber bitte, hier muss man wie immer in der Bibel den Zusammenhang beachten. Was steht davor? Unterwerft euch nun Gott. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Menschen, die aus der Demut heraus die Gnade Gottes in ihr Leben nehmen und die dem Herrn gehorsam sind, die können dann auch dem Teufel widerstehen und dann flieht er. Denn er flieht, wenn er dich am Kreuze sieht, heißt es in einem Licht, in einem Lied. Man könnte es ja auch so formulieren, denn er flieht, wenn er dich in Christo sieht. In Christo, das ist die Formel, die Paulus gebraucht, in Christus, mit Christus. Epheserbrief und andere Paulusbriefe, in Christus, mit Christus. Achten Sie bitte beim Lesen der Briefe, besonders der Paulusbriefe, auf diese kleinen Wörtchen in ihm, mit ihm, durch ihn, in, mit, durch. Und überhaupt, wenn Sie den Epheserbrief studieren wollen, dann machen Sie doch bitte das, was jeder Lastwagenfahrer machen soll, wenn er von der Autobahn kommend herunterfährt nach Siegen. Da soll man einen Gang zurückschalten. Ich habe ja keinen Lastwagen gefahren, sondern einen PKW. Also die Lastwagenfahrer bitte zurückschalten, das könnte auch mal gefährlich ausgehen. Zurückschalten beim Epheserbrief, langsam lesen, nicht heute die Hälfte und morgen die andere Hälfte, schön langsam, da muss man nämlich bei dieser äußerst konzentrierten Speise jeden Satz und Tama lesen und auf jedes Wort achten. Also Jakobus 4, Vers 7 nimmt uns schon einmal diese Angst, und auch hier schreibt ja Paulus diesen ganzen Text in Epheser 6 nicht dazu, um uns Angst zu machen, sondern um uns die Angst zu nehmen. Es ist eine wunderbare Waffenrüstung da, aber ergreifen muss man sie schon. Gott gibt, damit wir nehmen, hieß ein Artikel von Adolf Heller in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Gott gibt, damit wir nehmen. Er zwingt uns seine Gaben nicht auf, dem, der sie gar nicht will, der gleichgültig ist, sondern es braucht unser Nehmen. Da hat einer eine ganz dumme Bemerkung gemacht über meine Übersetzung des Neuen Testaments. Sie schreiben da in verschiedenen Anmerkungen etwas Unerträgliches. Sie schreiben etwas vom Eigenanteil der Gläubigen. Eigenanteil hat er das genannt. Ich glaube, das ist eher ein Begriff vom Finanzamt oder von der Wirtschaft. Eigenanteil. Was für ein Eigenanteil? Nur weil ich hier und da darauf aufmerksam mache, dass es in der Bibel auch Imperative gibt, Befehle, dass wir etwas zu tun haben. Allerdings haben wir was zu tun. Wir bekommen alles geschenkt, es ist alles Gnade. Aber doch nicht so, dass es uns im Schlaf überfällt, sondern wozu sind denn alle Ermahnungen da, wenn wir nur zu schlafen brauchen, Gott macht schon den Rest. Er hat ja alles gemacht. Es gibt eine völlig falsche, einseitige Art, wo man meint, ich brauche keine Ermahnungen mehr, ich bin doch in Christus vollkommen. Bitte die Spannung beachten. Stellung und Darstellung auf Erden. Stand in Christus, Zustand auf Erden. Und das ist eine Polarität und eine Spannung. Jetzt wäre es höchste Zeit, dass wir uns die sieben Stücke einmal anschauen noch. Von Adolf Heller gibt es eine Kassette, einen Vortrag hat er mal gehalten, die Waffenrüstungen Gottes und Satans, oder Christi und Satans. Die Waffenrüstungen Christi und Satans. Denn nach Lukas 11 hat auch der Feind eine Waffenrüstung. Und da hat der Bruder Heller einmal in einem Vortrag versucht, die sieben Stücke, den sieben Stücken unserer Waffenrüstung, sieben Stücke des Feindes entgegenzustellen. Und wenn das erste Stück hier bei uns die Wahrheit ist, was ist dann vielleicht das erste Stück beim Feind? Die Lüge. Die Lüge. So hat es Adolf Heller dargestellt. Die Waffenrüstungen Christi und Satans. Eine Kassette, Wortdienst, kann man, glaube ich, heute noch bei Paulus Verlag und Buchhandlung in Heilbronn bekommen. Die ist noch im Angebot. Es heißt also hier bei Paulus, so steht nun, Vers 14, so steht nun. Das ist die Haltung eines Kämpfers, geistlicherweise natürlich gemeint. Betrifft nicht unseren irdischen Körper, wenn jemand vielleicht wegen eines Schadens im Bein nicht gut stehen kann. Das ist nicht gemeint, sondern geistlicherweise ein Soldat, der ein römischer Legionär in seiner Zeit mit dieser Verteidigungsrüstung bekleidet, zum Kampf bereit, er steht. Er sitzt nicht, er liegt nicht, er fliegt nicht. So dürfen wir im Glauben stehen, einen gewissen Stand haben auf dem Fundament Jesus Christus. Einen Stand, nicht faul herumsitzen, nicht depressiv herumliegen. Ach Herr, aus mir wird nie was. Auch nicht schwärmerisch herumfliegen und flattern, sondern stehen und wissen, ich muss aufpassen. Es ist ein Kampf. Ich muss voll wach da sein. Erstens, der Lendengurt der Wahrheit. Der Lendengurt der Wahrheit. Wenn jemand nicht wahr ist, dann nützt alles andere nichts. Dann nützt das Beten nichts und alles Herumlaufen nützt nichts. Da kann einer sogar Verkündiger sein. Die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums nützen nichts. Der Helm nützt nichts. Die Wahrheit, ganze Aufrichtigkeit vor Gott. Wir können vor ihm kein Theater spielen, das können wir vielleicht manchmal vor Menschen, aber es gilt ganz wahr zu sein. Dann kommt der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und natürlich ist nicht die eigene Gerechtigkeit gemeint, sondern es ist natürlich Wie könnte es bei Paulus anders sein? Es ist ja die Gerechtigkeit gemeint, von der Paulus immer wieder schreibt, im Römerbrief, im Galaterbrief, in Philipper 3, Vers 9, geradezu leidenschaftlich, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Anders der Hiob. Ich habe mir aufgeschrieben, einerseits Philipper 3, Vers 9, andererseits Hiob 27, Vers 6. Was steht denn in Hiob 27, Vers 6? An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Sehen Sie, das ist das Gegenteil von Philipper 3, 9, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Ja nun, das kommt bei menschlichen Auseinandersetzungen vor. Das habe ich sicher schon oft gesagt, das hast du sicher schon oft gesagt. Ich habe aber in der Sache recht. Du kannst argumentieren, wie du willst, ich habe aber recht. Und es kann ja auch manchmal wirklich so sein. Und in Dingen, wo wir nun ganz überzeugt sind, da kann es ja mal so sein, vor Gericht oder irgendwo, dass wir sagen, ich habe in dem Punkt recht. Und wenn ihr alle das Gegenteil behauptet. Und der Hiob hatte ja auch recht, wenn seine Freunde beteuerten, du bist nur deshalb krank geworden und all das ist nur deshalb über dich gekommen, du hast gesündigt. Hiob, das sind die reinsten Evangelisten und Bußprediger, indem sie immer wieder sagen, Hiob, nun gib doch endlich deine Sünde raus, was hast du im Garten vergraben? Einen Goldschatz oder einen wunderbaren Mantel, hast du irgendwas versteckt, verheimlicht, verborgen, gib's raus. Nein, sagt er, ich wüsste nicht, was ich im Garten vergraben haben sollte, ich habe recht, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Ja, Menschen gegenüber ist das ja manchmal wirklich so, dass man mit Recht sagen kann, ich habe recht. Aber ein Stuttgarter Pastor erzählte mal, in der Seelsorge sei ein Mann zu ihm gekommen, ach, meine Frau, die ist unerträglich und in dem Punkt verstehen wir uns nicht. Ich habe aber doch recht. Und der Pastor sagte schließlich zu dem Mann, ja, Sie haben recht. Recht haben Sie, mehr nicht. Liebe haben Sie keine. Sie haben nur recht, mehr nicht. Aha. Anders ist es natürlich bei Paulus in Philipper 3, Vers 9, da geht es um die Gerechtigkeit, die allein vor Gott gültig ist, die Paulus dort preist in Philipper 3, Vers 9, dass ich Christus gewinne, in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe ausgesetzt, sondern die durch Glauben Christi. Lendengurt der Wahrheit, Gerechtigkeit des Glaubens, drittens Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, Schuhe der Bereitschaft. Ich bin so froh für das Wort Bereitschaft. Also Gott verlangt nicht, dass wir nun dauernd als Evangelisten herumrennen. Das können wir ja auch vielleicht gar nicht. Und die Gabe hat gar nicht jeder. Ich habe sie auch nicht. Ich denke an einen lieben Bruder in Arosa bei einer Freizeit. Da hat er so mit einem Schweizer gesprochen, da, der in seinem Garten arbeitete. Und dieser liebe Bruder, er sagte, wissen Sie, was Ihnen fehlt? Jesus fehlt Ihnen. Und ich kenne diesen lieben Bruder sehr gut. Der hat das immer sehr schnell auf der Zunge, mit den Leuten zu reden. Dir fehlt Jesus, weißt du das? Ja, das mache ich leider nicht so. Da habe ich zu meiner Entschuldigung höchstens vorzubringen, ach Herr, ich habe aber immerhin versucht, das Neue Testament zu übersetzen. Vielleicht kommen dann doch ein paar Leute neu zu deinem Wort hin. Aber so wie jener Bruder es machte oder auch der Adolf Heller, das kann ich so nicht. Das können wohl auch die wenigsten in unserer Mitte, dass wir etwa im fahrenden Zug, wie der Adolf Heller, bevor er ausstieg aus einem Zug, hat er mal erzählt, da sage ich den Leuten gelegentlich, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihre letzte Fahrt keine Höllenfahrt, sondern eine Himmelfahrt wird. Oh, das sagen Sie nicht, Dankeschön. Da sind Sie konsterniert und vor den Kopf gestoßen und denken, was ist denn das für ein komischer Mann? Er hat sein Zeugnis abgegeben. Da bin ich froh, dass hier nicht steht, die Schuhe der Evangeliumsverkündigung, sondern die Schuhe der Bereitschaft. Es gibt ja Bereitschaftsdienst bei Ärzten und bei der Feuerwehr und so überall Bereitschaftsdienst. Da muss man sich bereithalten. dass wenn der Kairos da ist, die bestimmte Gelegenheit, Kairos ist ein griechisches Wort für Zeit, Chronos ist die lang sich hinziehende Zeit, Kairos ist die günstige Gelegenheit, der kritische Augenblick, wo die festgesetzte bestimmte Zeit. Also das bedeutet praktisch für uns, wir können und wir müssen nicht immer herumlaufen als solche, die dauernd mit Bibelsprüchen um sich werfen. Aber wir sollten die innere Bereitschaft haben, Herr, zeig mir, wo ich ein Wort sagen kann. Zeig mir, wo ich einen guten Rat geben kann. Zeig mir, wo ich vielleicht auch mal sagen muss, so nicht. Wenn irgendwo Jesus Christus verspottet wird, dann sollten wir nicht ruhig sein. Und wenn irgendwo völlig falsche Lehren angepriesen werden, oder der dies sagt, oder jenes, also lass dir's zeigen, es gibt kein Patentrezept. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir sind in Bereitschaftsdienst. Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens, Schuhe der Bereitschaft. Vielleicht findest du irgendwie einen geeigneten Moment, wo du deinem Enkel, deiner Enkelin etwas sagen kannst. Einen geeigneten Moment, wo ein ratloser alter Mensch oder junger Mensch ein Wort braucht, das ihn auf Jesus hinweist oder auf Gottes Wort. Dann kommt das vierte, das ist der Langschild des Glaubens, der die ganze Person des römischen Legionärs von Kopf bis Fuß deckte. Ich komme gleich darauf zurück, ich lasse das jetzt erstmal liegen. Der Langschild des Glaubens, des Vertrauens. Fünftens, der Helm des Heils. 1. Thessalonicher 5, Vers 8, Helm der Hoffnung auch genannt. Hoffnung, der Helm schützt die Gedankenwelt. Also das ist auch sehr wichtig, der Helm des Heils, insbesondere auch der lebendigen Hoffnung, die das Wort uns gibt. Und sechstens, das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das hat ja verschiedene Funktionen. Eine davon ist die Verteidigung in diesem Kampf. Nicht nur flüchtiges Lesen, sondern bleib am Wort. Bleib am Wort. Die Losungen sind gut. Kalenderzettel mögen gut sein. Manchmal ärgere ich mich auch über die Losung. Da habt ihr wieder so einen halben Satz rausgerupft. Hättet ihr doch bitte den ganzen Satz stehen lassen. Wäre mir lieber. Naja. Also nicht nur Losung. Die sind oft sehr hilfreich und sehr wertvoll. Will ich gar nicht leugnen. Auch Kalenderzettel. Aber das ist kein Ersatz für das Lesen der Bibel. Ich denke, hier sind Bibelleser. Wie hältst du es denn? Wie machst du es denn? Der Wolfgang Kärntchen hat gesagt, er hätte schon mehr als einmal mein ganzes Neues Testament von Anfang bis Schluss durchgelesen. Der verdient ein Lob. Also, wie machst du es denn mit dem Bibellesen? Man kann ja anfangen in 1. Mose 1 und liest dann durch bis Offenbarung 22. Das würde ich aber einem jungen Menschen oder einem Anfänger im Bibellesen nicht raten. Ich würde sagen, wechsle mal ab. Lies 1. Mose und dann liest du Matthäus und dann liest du 2. Mose, dann liest du die Apostelgeschichte, dann liest du 3. Mose, dann liest du den Römerbrief. Also hin und her, nicht nur Altes Testament, sonst stelle ich mir vor, dass es jungen Leuten, wenn sie dann 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, ach, da wird es denen gähnend langweilig, weil sie ja die Typologie, die Symbolik noch nicht verstehen, die auch in diesen Büchern liegt. Da würde ich empfehlen, wechsle mal ab. Damit es nur ja nicht langweilig wird. Aber ich würde empfehlen, jeden Brief, jedes Bibelbuch ganz zu lesen als solches, in welcher Reihenfolge auch immer. Jedes Buch ganz, 1. Mosebuch ganz durchlesen oder 3. Mose oder Sprüche, das fällt vielleicht schon schwerer. Römerbrief, Apostelgeschichte, Epheserbrief, Philipperbrief, Matthäus, was auch immer, ganz bitte, ganz. Liest nichts aus, weil wir nur, wenn wir im Zusammenhang die Bücher und Briefe lesen, zu einem wirklich fruchtbaren Bibelstudium kommen können. Wort Gottes und dann noch das letzte Gebet und Flehen, Gebet für alle Heiligen. Und Paulus sagt nicht, für mich braucht er nicht zu beten, betet mal für die, die noch nicht so weit sind. Nein, auch der große Apostel weiß, ich brauche die Fürbitte der Geschwister, wir alle brauchen die gegenseitige Stärkung durch Fürbitte. Und als Verkündiger merkt man es sehr wohl, ob man irgendwo hinkommt, wo vorher gebetet wurde, oder ob da nur kritische Leute sitzen, mal sehen, was er heute zu sagen hat. Stimmt es mit meiner Lehrmeinung überein? Mal sehen. Oder ob vorher gebetet wurde und in Liebe alles vorbereitet wurde. Das spürt man. Jetzt wollte ich nochmal auf das vierte Stück zurückkommen. In der Mitte der sieben Stücke steht dieses vierte, der Langschild des Glaubens. Und der hat ja nun hier eine besondere Verheißung in Epheser 6, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der ist also besonders wichtig. Das möchte ich zum Schluss der Stunde noch in den letzten Minuten ein wenig vom Alten Testament her erläutern, anschaulich machen, und zwar vom Kampf, den der Hiskia hatte, als Sanherib, der Assyrerkönig, mit dem Rabschake, mit dem obersten Mundschenk oder auch dem obersten des Heeres. Die waren da erschienen vor den Toren Jerusalems, vor der Mauer, und wollten die Moral erschüttern, das Vertrauen auf Gott. Denn als der Assyrerkönig anrückte, da hat der Hiskia erst etwas Falsches gemacht. Das war nicht aus Glauben gehandelt. Das steht aber nur in 2. Könige 18. Das finden Sie in Jesaja 36 nicht. In 2. Könige 18 steht, dass der Hiskia am Anfang, als der Assyrerkönig Sanherib anrückte, so ums Jahr 710 herum, so in dieser Art, und da hat er zunächst Appeasement-Politik gemacht. Appeasement, so nannte man ja das Entgegenkommen gegen einen Tyrannen oder Diktator. Appeasement, als der Chamberlain nach München kam, als der Hitler da weitere Länder forderte, Tschechoslowakei, also das verlange ich noch und das verlange ich noch und dann ist das meine letzte ultimative Forderung. Und das war alles gelogen natürlich, was er sagte. Und dann ist man drauf reingefallen, also gut, es gefällt uns ja nicht, nachdem du Österreich hast, nimm dir mal die Tschechei noch, na ja gut, oder wenigstens ein Teil davon, na gut, wir machen keinen Krieg deswegen. Und mit dem flatternden Zettel in der Hand, Peace for our time, erschien dann der Chamberlain auf dem Flughafen in London und dachte, der Friede ist gerettet, aber Diktatoren, denen wird ja nur der Appetit gesteigert, wenn man ihnen entgegenkommt. Und da hat der Hiskia versucht zu beschwichtigen, Beschwichtigungspolitik. Na gut, Assyrerkönig, ich gebe dir so viel Silber und Gold, wie ich nur zusammenraffen kann, und wenn ich es aus dem Heiligtum abreißen muss, oh, ich will dir so viel geben, dass du bitte zufrieden bist. Dankeschön, sagt der Assyrer. Vielen Dank. Und jetzt fordere ich als weiteres natürlich die Übergabe Jerusalems. Ach so, der Hiskia meinte, wenn ich ihm so viel Geld gebe, und das hat er ihm vielleicht auch versprochen, dann gibt er sich zufrieden. Aber nein, er hat den Vertrag gebrochen, steht irgendwo bei Jesaja. Der Assyrer hat den Vertrag gebrochen, dass er wahrscheinlich unterschrieben hatte, wenn du mir ganz viel Geld gibst, dann gebe ich mich zufrieden. Und dann hat er das Geld und schon ist er nicht mehr zufrieden. Jetzt bitte Jerusalem. Und da erkennt Hiskia, so geht's nicht weiter. Herr, ich besinne mich auf dich. Herr, nur du. Es gibt 6 Argumente des Feindes in Jesaja 36, die will ich kurz nennen. 6 Argumente des Feindes, so arbeitet der Feind. Der Assyrerkönig ist ja ein Bild für den Satan, den Diabolos, den Feind. Erstes Argument, ja, vorher sagt er noch in Vers 4, Jesaja 36, Vers 4, so spricht der große König, der König von Assur. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Und wenn wir die weiteren Verse lesen, da kommt immer wieder das Wort Vertrauen, 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 du vertraust, ja, das kann der Feind nicht leiden. Ich höre die verärgerte Stimme des Feindes, wenn wir den Schild des Glaubens nehmen, und Glaube bedeutet ja Vertrauen. Ich höre da in Jesaja 36, Vers 4, den ganzen Ärger des Feindes, wenn wir Menschen sind, die einfach vertrauen, die einfach vertrauen. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Ruft der Feind erbost aus. Und es geht darum, dass wir den Schild des Glaubens immerfort nehmen, nicht nur auf Höhen, sondern auch in Tiefen, nicht nur, wenn es uns gut geht, gerade auch, wenn es uns schlecht geht, auch wenn wir gesündigt haben. dass wir auch dann den Glauben nicht fahren lassen, sondern wissen, Herr, du bist auch jetzt noch für mich da, denn dein Werk ist größer als alle meine Schuld. Ich darf auch jetzt mit dir rechnen, du stellst mich wieder her, du bringst mich wieder in Ordnung. Den Schild des Glaubens nehmen, denn der Feind weiß genau, da prallen alle meine feurigen Pfeile ab, da habe ich keine Munition mehr. Wenn einer auch in der Niederlage immer noch weiter glaubt, da weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Und dann kommen seine 6 Argumente. Das erste Argument ist ja ganz gut. Dagegen ist nichts zu sagen. Du vertraust auf die Ägypter. Verlass dich doch nicht auf Ägypten. Verlass dich nicht auf Menschen. Ja, die Argumente des Feindes sind nicht alle gelogen, sondern alle auch gefährliche Sekten und gefährliche Religionen, die arbeiten nicht nur mit Lüge, sondern da haben sie Wahrheit und Lüge vermischt. Da finden wir auch eine Wahrheit. Und an den Anfang stellt er eine Wahrheit. Gott selber hat ja Israel gewarnt, es möge sich nicht auf Ägypten verlassen. Du verlässt dich auf Ägypten. Also das erste Argument, das müssen wir anerkennen. Ja, das ist in Ordnung. Aber das sagt er ja nur, um erstmal das Ohr zu gewinnen, dass man hinhört. Und gleich danach sagt er, du vertraust auf den Herrn, auf Yahweh. Brauchst du auch nicht zu vertrauen. Du hast doch seine Höhen und Altäre weggetan. Da macht er ihm etwas zur Sünde, was gar keine Sünde war. Hiskia hatte den Gottesdienst wieder auf Jerusalem zentralisiert. Das war durchaus im Sinne Gottes. Also er will ihm hier eine Falle stellen. Das, was gar keine Sünde war, macht er ihm zur Sünde. Und sagt dann noch, deswegen kannst du doch nicht auf ihn vertrauen. Drittens, Jesaja 36, Vers 8. Sei doch endlich mal Realist, schau dir doch mal die realen Machtverhältnisse an. Du bist mir gegenüber doch total unterlegen, das musst du doch feststellen. Ich will dir 2000 Pferde stellen, wenn du dir die nötigen Reiter dafür aufstellen kannst. Denk doch mal, wie viele Städte habe ich schon erobert in Juda und du meinst, Jerusalem wird davonkommen. Bitte nun sei doch mal realistisch. Ja, das ist die Stimme des Feindes. Sei doch Realismus, sei doch Realist. Du kannst es ja selber nachlesen in Epheser 6, was ich für Mächte habe, Kosmokratoren der Finsternis, Geistliche der Bosheit. Und du meinst, du armes, schwaches Männchen oder Frauchen, dagegen kommst du an, da kommst du nie dagegen an, also streck die Waffen, es hat keinen Zweck. Nein, da fallen wir nicht darauf ein. Es gibt einen Realismus ohne Gott, es gibt einen Realismus mit Gott. Die Dora Rappert soll gesagt haben, ich bin eine Null. Der Herr ist eine Eins. Wenn die starke Eins vor dir Null tritt, dann wird ein Zehner draus. Aha, dann ist ein Wert vorhanden und eine Kraft. Realismus mit dem Herrn. Als Mose die Kundschafter ausschickte, da kamen sie auch zurück und sagten, lass uns doch realistisch sein. Gegen die kommen wir nicht an, sagten die Kundschafter. Da haben wir große befestigte Städte gesehen und die Riesen haben wir gesehen. Also seien Sie doch realistisch, man muss die Dinge sehen, wie sie sind. Kennen Sie solche Sprüche, die kann man ja oft hören. Aber da waren 2, Josua und Kaleb, das waren Realisten der anderen Art. Ihr habt in eurer Rechnung einen wichtigen Faktor vergessen, da stimmt die ganze Rechnung nicht. Ihr habt ja Gott vergessen und sein Verheißungswort. Ach so, und wenn Gott sagt, ich bringe euch ins Land, dann bringt er uns ins Land. Ach so, das ist der wahre Realismus. Viertes Argument des Feindes, Jesaja 36, Vers 10, jetzt wird er gar noch theologisch, jetzt wird es ganz gefährlich. Bin ich etwa ohne den Herrn, ohne Yahweh, den ewig Seienden, gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verheeren? Yahweh, euer Gott, auf den ihr euch immer beruft, der hat zu mir gesagt, zieh hinauf in dieses Land und verheere es. So kann der Teufel auch daherkommen. Dass ich dich anfechte, dass ich dich kaputt mache, dazu habe ich Erlaubnis vom Allerhöchsten, ich darf dich kaputt machen. Er hat mich geschickt, was wollen wir da dann antworten? Dann können wir noch antworten, ja, du darfst zwar nichts tun, als was der Herr dir erlaubt. Jawohl, du hast mich gesandt, um mich anzufechten, aber nicht damit ich kaputt gehe, sondern damit ich die Rüstung erprobe, damit ich die ganze Rüstung Gottes nehme, damit ich im Glauben dir widerstehe. Dazu hat er dich geschickt und nicht, damit ich eine Niederlage habe. Ach so. Dann kommt fünftens und sechstens noch in Jesaja 36. Das fünfte ist Einladung zum faulen Kompromiss. geradezu antichristlich verstellt er seine Stimme süßlich und ahmt Verheißungen Gottes nach. Denn was er da sagt, das klingt wirklich so ähnlich wie die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hatte. Und der Feind, in dem Fall der Sanherib, der Assyrerkönig, der ahmt das nach, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assur: Macht Frieden mit mir, kommt zu mir heraus. Also übergebt die Stadt Jerusalem, hat doch keinen Zweck zu kämpfen. Und uns sagt er dann: Hör doch mal auf zu kämpfen, vielleicht bist du schon älter, vielleicht bist du schon 60 Jahre, 70 Jahre, hast so viel Kämpfe in deinem Leben, jetzt mach dir es bequem für den Rest deines Lebens, kämpf doch nicht immer, lass es doch darauf ankommen, genieße das Leben, mach da draus, was du kannst und kämpf nicht immer den Kampf des Glaubens, musst nicht alles so genau und ernst nehmen und wie die Töne heißen. Hört nicht auf Hiskia, so spricht der König von Assur, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, dann soll jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole, wie euer Land, ein Land von Korn und Most, von Brot und Weinbergen. Göttliche Parolen nachahmen und auf die menschliche Fahne schreiben, das ist typisch antichristlich. Sanherib, Antichrist, der Teufel selber, so wird hier argumentiert. Und bei der letzten und sechsten seiner sechs Argumente, da lässt dann der Assyrerkönig die Katze aus dem Sack, da zeigt er dann ganz deutlich, wie er innerlich eingestellt ist. Euer Gott, der kann überhaupt nichts. Euer Gott, Yahweh, das ist genauso wie die Götter der Heiden. Den könnt ihr doch vergessen. Haben etwa die Götter der Heiden, der Nationen, das Land aus der Hand des Königs von Assur errettet? Und da meinst du, Jahwe kann mehr, Jahwe kann auch nicht mehr. Da zeigt sich seine wahre Haltung. Damit will ich schließen. Wir haben jetzt anschaulich gesehen, den Schild des Glaubens zu nehmen. Der Hiskia blieb im Glauben fest und hat Jerusalem nicht übergeben und hat seinen Leuten gesagt, was die auch immer für Argumente bringen, seid still, kein Wort. Und so haben sie dann auch reagiert. Ermunterung zum Glaubenskampf. Der Herr schenke, dass wir wach sind, wach durch unsere Tage gehen, geistlich wach. Lass dich nicht einschläfern, lass dich nicht berauschen durch frommen oder weltlichen Rausch, durch allzu viel Mediengenuss oder was auch immer. Lassen wir uns nicht berauschen. Bleiben wir ganz nüchtern, bleiben wir ganz wach. Und nehmen wir die Ganzrüstung, zieht die Ganzrüstung an, zieht den Herrn Jesus an. Amen.